Shifting Minds, der Podcast von Haufel Sustainability für eine nachhaltigere Unternehmenswelt.
Moin und herzlich willkommen zum Podcast Shifting Minds. Hier geht es um Menschen, die was verändern wollen. Alex Bremer ist für uns unterwegs, um mit Menschen aus der Sustainability-Szene zu sprechen. Was sind ihre Shifting Moments? Welche Themen treiben sie? Und wie schaffen sie den Shift zu einer nachhaltigen Unternehmenswelt? Alex kennt die Szene und darum freut euch auf ganz besondere Einblicke. Mein Name ist Christoph Herzog, ich bin Redakteur bei Haufel Sustainability, dem Portal für nachhaltige Unternehmensführung.
Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe von Shifting Minds. Heute mit Kerstin Heinrich. Kerstin ist Head of Sustainability bei KUKA. Heißt, sie hat ganz viel mit Robotern zu tun und ganz viel anderen Automatisierungselementen. So, wir reden aber heute über einfach das Reporting, überraschende Stakeholder und vielleicht nochmal einen kleinen Carbon Footprint. Kerstin, ich freue mich tierisch, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Vielen Dank.
Wir haben gerade schon so ein bisschen uns warm gelaufen. Du bist schon sehr, 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 sehr lange bei KUKA. Ich habe gerade schon gesagt, ne, du hast irgendwie im Boardroom angefangen. Also das musst du gleich selber erzählen, wie du da angefangen hast. Und dann hast du wirklich eine ganze Reise durchs Unternehmen gemacht. Und das ist immer so meine klassische Frage. Wie bist du von da zu hier gekommen? Und warum lächelst du noch?
Genau. Nee, also ich habe tatsächlich sehr viel gemacht bei der KUKA. Angefangen als Vorstandsassistentin und dann gewechselt zu Investor Relations. Habe auch mal als Konzernpressesprecherin ausgeholfen und dann auch Merchant Acquisitions gemacht. Aber dann in der Zeit als Investor Relations habe ich natürlich dann auch den Geschäftsbericht verantwortet. So bin ich dann auch zur Nachhaltigkeit gekommen, weil natürlich 2017 mit der CSR RUG waren wir auch berichtspflichtig. Und dann hieß es, mach doch den Bericht auch noch schnell mit. Und genau, und dann bin ich zur Nachhaltigkeit gekommen und es hat richtig viel Spaß gemacht. Seitdem bin ich oder konzentriere ich mich tatsächlich hauptsächlich auf das Thema Nachhaltigkeit.
Und das ist wirklich das gesamte Thema, ne? Es ist nicht nur Reporting, es ist auch Reporting, sondern du bist die Königin der nachhaltigen
KUKA-Welt. Genau, also wir auf Konzernebene, ja, wir machen nicht nur das Reporting, sondern auch die Strategie. Also wo soll es konzernweit hingehen, die Ziele. Wir unterstützen auch die weltweiten Kollegen. Wir sehen uns so als Center of Competence für die verschiedenen Themen. Und damit wir dann auch sicherstellen können, dass wir in diese Richtung rennen. Wir schaffen auch Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit und brauchen einfach ganz viele Kollegen weltweit, die hier unterstützen, die am Ende das Ganze umsetzen.
Ja. Und so ein paar klassische Fragen, ne? Wo seid ihr aufgehangen? Wo bist du verortet? Ist das eher Strategie oder im Marketing?
Oder irgendwas dazu? Weder noch. Wir sind im Finance-Bereich.
Ah, spannend. Ja. Er macht mit seiner Historie Investor Relations, wahrscheinlich kanntest du die alle schon. Und die sagen, die will ich haben.
Genau. Also, das war tatsächlich so eine Entscheidung. Ich war auch mal eine Zeit lang beim CEO, aber dann hat man entschieden, aufgrund des Themas Reporting, weil die CSRD dann auch gekommen ist, dann ist ja gut, macht vielleicht auch Sinn, dass wir uns da mit dem Finance-Bereich enger abstimmen, weil das Thema Nachhaltigkeit dann ja auch in den Geschäftsbericht wandert.
Ja, klar. Der Trend war ja dazu, ne? Es war ja von einem sehr kommunikationslastigen Thema zu einem sehr strategischen Thema und spannenderweise jetzt viele CFOs haben jetzt das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda und ich habe es gestern wieder gelernt, treiben das Thema auch wirklich, weil sie dann einfach Chancen sehen, die sie da umsetzen können.
Ja.
Gibt es denn einen Moment in deiner Karriere, ich meine, du bist seit über 19 Jahren bei KUKA, du kriegst wahrscheinlich nächstes Jahr einen goldenen Stift oder eine Medaille oder irgendwas. Gab es in der Karriere, wo du gemerkt hast, ey, hier kann ich wirklich was verändern, was bewegen, weil du gehst ja auch rein in die Prozesse, du berichtest ja nicht drüber, sondern du veränderst ja auch hoffentlich wahrscheinlich irgendwas. Gab es da so Momente, wo du sagst, das war so ein Moment?
Ich würde nicht sagen, dass es so diesen einen Moment gab. Aber jetzt im Bereich Nachhaltigkeit, ich würde sagen, das ist ein ständiger Prozess, der sich jetzt so weiterentwickelt. Es ist eine Transformation. Es ist wirklich eine riesengroße Transformation. Und es macht einfach unheimlich viel Spaß, da dabei zu sein und das mitzugestalten. und da auch diese Balance zu finden zwischen diesen verschiedenen Stakeholder-Interessen. Also was sind denn die Anforderungen aus der Wirtschaft? Was kommt von ökologischer Seite, von sozialer Seite? Und da einen sinnvollen Weg zu finden für die KUKA, den der, wie gesagt, für uns Sinn macht, aber auch der, wo wir sozusagen dann sagen, okay, wir spielen jetzt die wesentlichen Themen, die tatsächlich für uns Sinn machen. Ja.
Ich merke gerade, ich kenne KUKA. So, ich war schon in vielen Werken durch verschiedene Tätigkeiten. Ich habe schon ganz viele eurer Produkte gesehen. Wir hatten ja gerade Roboter gesagt. Ist das euer Butt und Brot, wie sagt man, Brot- und Buttergeschäft? Also ist das, sind Automatisierungsgeräte? Ja. Ich weiß nicht, wie man das pauschalisiert.
Also ist tatsächlich so, die meisten kennen die klassischen Roboter, die vor allem in der Automobilindustrie stehen und die Car-Chassis fertigen. Ja. Wir haben aber einen ganz großen Bereich auch Systemintegration. Also es ist ein Bereich, der zum Beispiel dann die Roboter integriert in verschiedenen Industrien. Also es ist nicht nur die Automobilindustrie, es ist verschiedene andere Industrien auch. Dann haben wir eine Logistiksparte, also die bauen dann automatisierte Warenlager, Warenhäuser. Wir haben auch einen Bereich Healthcare, Automatisierung von Krankenhäusern. Also es ist ein Riesenspektrum und das ist tatsächlich auch für mich spannend, aber auch eine Herausforderung, die alle unter einen Hut zu kriegen, weil alle unterschiedliche Anforderungen haben. Ja. Alle haben unterschiedliches Businessmodell und müssen dann entsprechend eingefangen werden. Wir müssen dann auch unterschiedliche zum Teil Lösungen finden, die für die unterschiedlichen Segmente oder auch Regionen passen.
Ich frage nochmal, weil wir gleich auf Reporting gucken. Reporting muss ja eigentlich alles abdecken und du könntest ja mit der Gießkanne einmal rübergehen oder wie ich das jetzt bei dir raushöre, mit so einer süßen kleinen Pinken, mit so einem, ne, gehst du zu jedem Kaktus alleine. Wie viele Mitarbeitende ungefähr global? Ihr seid super global, oder?
Wir haben in Summe rund 15.000 Mitarbeiter global.
Ja. Wow.
Genau.
Wow, okay. Und ihr seid, also automatisiert oder hat ja sehr, sehr viele Kunden auf globaler Ebene, weil das ja auch nicht ganz irrelevant in dem Kontext ist, weil plötzlich irgendwelche Stakeholder aus Asien oder sonst wo sagen, hier sag mal, ich hätte da gerne was.
Ja.
Was bringt immer noch das Leuchten in deinen Augen, dass du mit diesem, es ist sehr früh morgens und du bist nur am Lächeln und du hast ein riesen Funkeln im Auge. Woher kommt das?
Ja, ich glaube, es kommt sicherlich daher, ich kann sagen, der Job, der macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Also da steckt ganz viel Leidenschaft drin. Es ist natürlich so, dass es nicht jeden Tag alles positiv ist. Ja, es geht ein paar Schritte vor, es geht auch wieder zurück. Aber im Grunde genommen, wenn man das alles so Revue passieren lässt, dann ist es schon schön, dass man hier was bewegen kann, ja, und dass es immer vorangeht und dass auch die verschiedenen Stakeholder-Gruppen tatsächlich glücklich darüber sind, über das, was wir tatsächlich schon erreicht haben, ja, wenn ich jetzt an Kunden denke, die uns dann fragen, ja, wir würden von euch noch einen Carbon Footprint benötigen, die dann zum Teil tatsächlich positiv überrascht sind, wie detailliert wir das zum Teil schon haben. Das war natürlich schon ein harter Weg, ja, das dauert, aber das sind dann diese Momente, wo man sich schon freut darüber, dass es wertgeschätzt wird, ja, oder, und das ist nicht nur jetzt hier in Deutschland oder Europa, sondern es ist in allen Regionen der Welt, auch in Asien oder in USA, ja.
Ja, klar. Und darauf will ich auch so ein bisschen gucken, ne, weil ihr habt die CSRD-Reise jetzt gerade hinter euch, oder? Ihr seid wahrscheinlich schon wieder in der nächsten oder, keine Ahnung, das ist ja eine andauernde Reise. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen drauf gucken, wie war das so für dich, das erste Mal neuer Standard? Das ist natürlich, ne, oftmals ist es einfach eine neue Excel-Liste, die man aufmacht und denkt, ach, jetzt fangen wir wieder von vorne an. Aber ich habe sehr viel Positives von dir gehört. Da war ich wirklich überrascht. Und deshalb wollte ich ja mit dir auch über dieses Thema sprechen, weil es hat sehr viel positive Elemente. Aber bevor wir auf die eingehen, vielleicht erstmal, wie seid ihr gestartet? Wann seid ihr gestartet? Was waren so Erlebnisse, Aha-Momente und dann vielleicht auch da, wo der Haarausfall doch ein bisschen größer geworden ist? Gib mir mal so einen Einblick.
Ja, also wir haben tatsächlich sehr früh gestartet. Also ich habe mir die CSRD angesehen und habe mir gedacht, oha, das wird eine Menge Arbeit. Insofern haben wir schon ja, Anfang 2023 gestartet. Wir haben unsere doppelte Wesentlichkeitsanalyse Mitte 2023 gemacht und haben uns dann ja weiter vorgearbeitet mit Gap-Analyse und Schritt für Schritt. Und am Ende muss ich sogar sagen, also die größte Herausforderung ist definitiv gewesen, weltweit die ganzen Daten einzusammeln. Also alle Kollegen onzuboarden und also erstmal das Wissen zu vermitteln und dann auch, ja, dass sie bereit sind, die Daten zu übermitteln, dass sie die Daten überhaupt generieren können. Und dafür haben wir dann ein IT-System eingeführt, weil wir mit Excel-Listen natürlich nicht mehr weiterkamen. Wir haben über 100 Legal Entities weltweit und dementsprechend, ja, wenn wir da die ganzen ESG-Daten einsammeln, das hat nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir jetzt von den großen Gesellschaften, haben wir sowieso schon seit vielen Jahren die Daten eingesammelt, aber jetzt haben wir die vielen kleineren, auch Sales- und Service-Gesellschaften, alle mit reingenommen. Genau, und das war auf jeden Fall eine große Herausforderung. Da kann ich auch nur jedem raten, der ähnliche Herausforderungen hat, sehr früh zu starten.
Ja, und es ist ja auch immer die Frage, ne? Sammelst du zentral die Daten oder überlässt du das den lokalen Gesellschaften und versuchst dann zu aggregieren? Also ich hatte das jetzt mal, ich höre das ganz oft, hey, wir haben ein System, wir haben die Daten gesammelt, wir haben die Rückfragen gestellt. Also, und wir immer Nachhaltigkeitsabteilung, entweder auf Konzernebene oder dann Länder oder Gesellschaften oder sonst was. Und ich habe es in einer Organisation gehört, fand total spannend, die haben gesagt, schickt uns revisionssichere Daten oder prüfsichere oder bereits geprüfte Daten, wir schreiben es nur noch zusammen. Ihr seid wirklich aber den zentralen Weg gegangen, ne? Dass ihr das auch so ein bisschen und ihr auch ganz oft wie so ein Spürhund hinterhergerannt seid.
Also wir machen die Vorgaben. Ja, wir stellen erstmal das System zur Verfügung, wir machen die Vorgaben, wir sagen, was muss eingesammelt werden? Wie könnt ihr zum Beispiel schätzen, wenn die Daten nicht vorliegen, dass wir sicherstellen, dass wir eine einheitliche Methodologie haben? Wir haben Trainings angeboten, weltweit für alle Kollegen. Also es waren Gruppentrainings. Wir haben dann aber auch gesagt, ja, jeder, der weitere Fragen hat, soll sich bei uns melden. Und wir haben tatsächlich sehr viele Einzelgespräche geführt, weil wir dann auch festgestellt haben, es waren sehr viele individuelle Herausforderungen vor Ort, dass bestimmte Daten in den Ländern so nicht vorlagen. Und wir mussten dann tatsächlich immer wieder Ideen haben, ja, wie können wir die Daten dann generieren, wenn sie jetzt so nicht vorlagen. Ja. Genau, und da haben wir auch sehr viel gelernt in der Zeit, haben dann auch zum Beispiel ein FAQ-Dokument gemacht, wo man sagt, okay, wir teilen das jetzt mit allen, weil es gibt vielleicht auch noch andere Kollegen, die ähnliche Probleme haben. Und so bauen wir das Stück für Stück auf, um sicherzustellen, dass einfach auch über die nächsten Jahre auch die Datenqualität besser wird, dass wir uns insgesamt weltweit einfach verbessern in dem Thema, ja, also auch vom Wissen her.
Ja, ja, weil es ist ja auch wirklich eine Herausforderung, ne? Wenn ich überlege, wenn ihr, der eine ist im Automotive, der andere im Healthcare-Bereich, dann, also das sind ja so unterschiedlich, klar, vielleicht Kerngeschäft ähnlich, aber Kontexte komplett anders, dann stellst du die eine Frage und der sagt, nee. Ja. Wie geht ihr damit um? Weil das ist ja wirklich Galaxien dazwischen teilweise. Ja. Wie geht ihr damit um? Ein langes FAQ-Dokument.
Ja, oder? Zum Teil. Wir haben tatsächlich zum Teil ein mittlerweile recht langes FAQ-Dokument. Aber ich würde mal sagen, wir haben das geschafft, dass tatsächlich die Kollegen weltweit jetzt auf einem guten Niveau sind und da Lösungen gefunden haben. Und ich glaube, wenn man das einmal gemacht hat und jetzt sind einmal die Daten gelockt und es ist auch, wenn man zum Beispiel Schätzungen machen musste, dann muss man auch einen Kommentar eingeben, wie man die Schätzung gemacht hat. Weil selbst wenn aufgrund von Fluktuationen das im nächsten Jahr jemand anders macht, dass wir darauf aufsetzen können. Ja. Und wir haben den Kollegen auch dann Freiheiten gelassen, dass wir dann gesagt haben, okay, du kannst selber, wenn du brauchst, noch einen Approval Stage einführen, sodass deine Daten dann nochmal vor Ort von jemandem geprüft werden. Oder genau, also das, ich sage jetzt mal einfach verschiedene Möglichkeiten noch in der Berichterstattung, wo sie dann auch die Freiheit hatten, gerade zum Beispiel bei kleineren Gesellschaften, ja, dieser Datenpunkt ist nicht relevant, weil wir zum Beispiel gar keine Company Cars haben, also kann ich gleich anklicken, not applicable, und werde gleich zum nächsten Datenpunkt weitergeleitet. Für uns war einfach wichtig, dass wir das so aufbauen, dass es möglichst effizient für die Kollegen ist, möglichst praktikabel auch, ja, dass sie nicht Stunden damit verbringen müssen, sondern das möglichst schnell auch abarbeiten können.
Hast du eine Schätzung, wie eure Datenqualität, also ich finde das überhaupt nicht, das klingt so geringschätzend. Manchmal muss man einfach schätzen, weil die Daten sind einfach nicht da und dann heißt es, okay, so. Hast du über den Daumen, wie viele Daten ihr ungefähr noch schätzt?
Also ich würde sagen, Daumen. Im Bereich Scope 3 sind die meisten Schätzungen enthalten. Da haben wir tatsächlich erstmalig jetzt eingesammelt und das wird auch eine Zeit lang dauern, bis wir da besser werden. Das sind halt die indirekten Emissionen, die wir tatsächlich dann aus der Wertschöpfungskette benötigen. Da brauchen wir auch verschiedene Methoden, wie wir da rankommen. Intern bezieht sich das meistens nur auf Mietgebäude. Wenn wir vom Vermieter keine Daten bekommen, ja, dann müssen wir natürlich schauen, wie kriegen wir jetzt eine gute Schätzung hin.
Ja, ich bin irgendwann so genervt gewesen, habe ich meinen Werkstudenten oder Praktiker, weiß ich gar nicht mehr, aber die Kollegen, pass auf, hier ist ein Klemmbrett, hier ist meine Kreditkarte, Firmenkreditkarte, go, alle Standorte, 18 Standorte, ganz Europa. Wir hatten nur Mietobjekte. Wir wussten nicht, wie viel Wasser, wie viel Strom, wie viel Abfall.
Ja.
Und du musst ja einmal eine Baseline haben, dann kannst du darauf aufbauen. Aber ich habe wirklich, die Person ist einfach einmal durchgerauscht. Die wusste nachher, wo jeder Strom, weil teilweise die Standorte, ja, wir zahlen jetzt irgendwie Miete, Strom, keine Ahnung. Ihr habt natürlich eine ganz andere Dimension, aber wir hatten so kleine Ladengeschäfte in Köln in einem Einkaufszentrum. Strom war einfach pauschal weg. Ja. So. Und das ist natürlich die Hölle im Nachhaltigkeitsmanagement, weil du gar nichts weißt.
Ja, richtig, richtig. Und da glaube ich auch, das wird sich über die Jahre eventuell nochmal verändern, ja, je mehr Wissen wir darüber haben, dann ja, wird sich das ändern.
Auch oft, ne, dass dadurch, dass man immer granularer, immer genauer wird, kann man ja nachträglich noch die Kurve verändern und dann auch ein paar Stakeholder sagen, ja, die ist noch größer, war die nicht letztes Jahr, also Moment mal.
Ja.
Hattet ihr diesen Moment auch schon, wo die Kurve sich so ein bisschen verändert hat?
Nein, noch nicht, ne? Aber es ist tatsächlich, ich erwarte es schon. Ja, je tiefer wir graben, könnte es schon sein, dass dann an der einen oder anderen Stelle nochmal die Emissionen höher werden. Also gerade im Scope-3-Bereich.
Ja, ja, unweigerlich. Oder also es gibt ja auch manchmal Überraschungen. Ne? Also es geht fast immer nach oben, aber es gibt ja auch mal eine Überraschung, wo man denkt, oh, guck mal, da haben wir uns einfach verschätzt. Ja. So, ne? Man versucht natürlich, also, na, aber manchmal, das passiert ja einfach. Und wie geht ihr damit um, wenn die Daten komplett fehlen? Also ihr sagt, okay, selbst das Schätzen wäre unseriös.
Ja, gut, wir müssen natürlich immer einen Weg finden. Okay. Insofern haben wir uns zum Beispiel bei Scope 3.1 viele Lösungen einfallen lassen, wie wir jetzt auf Daten kommen. Dadurch, weil ich ja schon gesagt habe, jedes Segment ist unterschiedlich. Es sind andere Produkte oder Lösungen, die wir liefern. Dementsprechend mussten wir mit jedem Segment einzeln in die Details gehen, um dann zu sagen, okay, gut, wir konzentrieren uns auf ein repräsentatives Projekt oder repräsentative Produkte. Da schauen wir dann genauer hin, da rechnen wir es aus und dann machen wir Hochrechnungen.
Ja. Ja. Also es geht ja gar nicht anders. Du musst ja auch irgendwie, aber irgendwas hat man immer, aber manchmal dann kommt so das nachhaltige Trüffelschwein raus und findet dann doch eher nochmal eine Möglichkeit. Und das musst du mir jetzt bestätigen oder widerlegen, wenn man es einmal in einem Bereich gemacht hat, dann kann man ja gucken, ob man die Logik dahinter nochmal replizieren kann, oder?
Richtig, genau. Das machen wir auch. Nichtsdestotrotz war es interessant, dass es tatsächlich immer noch sehr viele Unterschiede gab, weil die Segmente einfach nicht vergleichbar sind. Ja, jeder hat da andere Kundengruppen, andere Lösungen, die er anbietet. Insofern mussten wir uns da immer wieder was Neues überlegen.
Ja, klar. Das ist also bei euch, ich bin immer überrascht, wie man dann doch an die ganzen Informationen kommt. Und aber wie viel, ne, man muss wirklich die Ärmel ja oft hochkrempeln und stundenlang nochmal diskutieren, auch vielleicht mal hinfahren oder sonst was. Und das ist ja auch nicht, es ist ja dann nicht ums Eck. Ne?
Ja.
Das ist ja dann, oder komplett positiv und da will ich auch gleich noch drauf gucken, aber dass einer sagt, wieso, das habe ich schon, ich habe das schon, guck mal hier, ich habe da was für dich vorbereitet und denkst, wow, wie hast du das denn gemacht? Ja, hattet ihr auch diesen Moment, wo eine Stack oder vielleicht eine Gesellschaft oder ein Bereich oder eine Region sagte, ach, wir haben das schon fertig gemacht, wo, naja, ihr, wo es besonders leicht war?
Sagen wir so, bei den schwierigen Datenpunkten haben wir die Kollegen schon im Jahr 23 informiert und haben gesagt, das brauchen wir, finde eine Lösung, weil wir kennen ja deren Prozesse vor Ort nicht oder ja, wie sie die Daten erheben. Aber schaut doch gleich mal rein, wie könnt ihr denn diese zusätzlichen Daten noch einfügen, damit, wenn wir euch dann fragen, ihr im besten Fall einfach nur noch auf den Knopf drücken müsst und dann funktioniert es. Und das hat tatsächlich bei der einen oder anderen gut funktioniert. Genau, bei anderen muss man noch ein bisschen nachjustieren.
Die liebe Fellow-Version von, wir haben sehr, sehr viele E-Mails, man muss das sehr viel eskalieren. Alle haben das. Es ist, ja. Jeder hat das. Einer ist immer dabei. Oder eine. Das ist genderübergreifend.
Ja, ja, das, man hat von allem etwas.
Ja, das gehört dazu. Das ist ja Teil des Jobs, ist ja genau dieses Stakeholder-Management. Und das ist auch so ein bisschen meine Frage, weil, also erste Frage, wann kam der erste Report raus und welche Stakeholder-Gruppe, das ist auch so ein bisschen das, was wir drauf gucken wollen, hat dich ein bisschen überrascht, dass die doch sehr, sehr viel, überraschend viel Interesse an diesem Bericht gezeigt hat?
Ja, also gut, erstmalig in Anlehnung an ESRS haben wir jetzt unseren Bericht Ende März rausgegeben. Wie gesagt, wir haben auch schon vorher nach GRI die Berichte veröffentlicht. Aber die Stakeholder-Gruppen, die am stärksten Interesse zeigen, sind definitiv die Kunden. Also wenn oft immer gesagt wird, naja, jetzt das Thema spielt nicht mehr so eine große Rolle, das kann ich nicht bestätigen. Also es sind tatsächlich immer noch mehr Fragen und es soll noch detaillierter sein. Es wird zum Teil jetzt sichtbar, dass es immer mehr eine Rolle bei der Auftragsvergabe spielt. Zwar oft nur zu einem kleinen Prozentsatz, aber es wurde auch auf Nachfrage dann immer wieder gesagt, es wird noch stärker einbezogen. Na, sicherlich muss da auch noch ein bisschen Zeit vergehen, bis dann tatsächlich auch die Datenqualität verbessert wird. Aber das ist schon spannend. Und es ist, wie ich auch vorhin schon sagte, das ist nicht nur ein Phänomen in Europa, sondern wir haben tatsächlich auch in USA einige Kunden, die da sehr stark drauf schauen, die das sehr wichtig finden. Und wenn ich jetzt auf China schaue, dann würde ich mal sagen, was Reporting angeht, da haben sie mal schnell aufgeholt. Ja, die reporten seit dem Geschäftsjahr 25, haben die auch einen neuen Standard und die großen börsennotierten Unternehmen müssen dem folgen. Und es lohnt einen Blick nach China mal auf die Wettbewerber oder auf die Kunden, um mal zu sehen, was die eigentlich schon veröffentlichen im Bereich Nachhaltigkeit. Da kann man an der einen oder anderen Stelle schon staunen.
Ja, ne? Also ich hab gehört, dass die Chinesen sich den ESRS angeguckt haben und gesagt haben, machen wir mit, teilweise verschärft haben, teilweise lokal angepasst, aber in Europa drehen wir gerade zurück und die Chinesen haben uns eigentlich als Vorbild genommen und jetzt sind sie weiter. Ist das auch so, was bei euch ankommt, dass da viel Druck aus Asien kommt? Ich meine, über China oder USA überrascht mich auch, aber das habe ich schon öfters gehört, dass die einfach weitermachen. So, die warten jetzt einfach den Kontext ab. Ja. Und aber die Asiaten treiben gerade. Ne?
Richtig. Richtig, genau. Also da ist tatsächlich so, wenn dort was umgesetzt wird, wenn es ein Gesetz gibt, dann geht das alles sehr schnell.
Ja, ne? Ja.
Ja. Ja. Richtig. Und deswegen sage ich ja, da staunen die ein oder anderen, ja, während hin und wieder kriege ich dann auch zurückgemeldet, ach was, in China, ne, da interessiert es niemanden. Nee, stimmt nicht.
Nee.
Sollen wir einfach mal genauer hinschauen, das ist schon spannend.
Ja, also ich kenne das, meine Frau ist halb Koreanerin und das ist auch so, ne? Wenn irgendjemand was sagt, nee, das ist jetzt so, dann gibt es einen sehr schnellen Switch. Auch bei den Trends, wenn die Popstars sagen, das ist jetzt cool, dann ist das auch relativ schnell durchgesetzt. Also, und ich habe ja auch, ich habe Ostasienwissenschaft studiert, also ich war auch viel in China und sowas. Das ist schon spannend, wie man relativ schnell da ist von 0 auf 1. Ne? Und dann ist bei 1 auf Vollgas. Ne? Also
richtig.
Das ist schon. Genau. Und damit spielt ja dann, ich meine, du hast ja wahrscheinlich nicht so viel Kontakt oder du hast bedingt Kontakt zu Kunden, ne? Aber Proxy sind ja quasi die Vertriebler und die Vertriebler sagen dann plötzlich, Kerstin, ich brauche noch mehr. Gib mir denn sowas. Die sind ja quasi deine Schnittstelle zum Vertrieb.
Richtig.
Sind die eine sehr aktive Zielgruppe geworden? Rufen die öfters
jetzt an? Absolut. Absolut. Ja? Also ich kriege immer mehr Anfragen. Kerstin, komm doch bitte mit dazu zum Termin. Kunde möchte detaillierte Informationen über Nachhaltigkeit. Insofern bin ich tatsächlich jetzt auch, ich sage jetzt mal, in den letzten 12 Monaten immer verstärkt dabei gewesen bei den Meetings, um zu berichten, was wir machen, wo wir hinwollen. Also es ist wirklich ein starkes Interesse da.
Und das ist auch das, was wir auch noch uns angucken wollten. Es geht ja schon super genau, ne? Und das ist ja, was du auch sagst, die Kundenanforderungen werden immer genauer. Kannst du von einem Großteil oder von eurem Flagship oder sowas, dem Product Carbon Footprint, genau sagen, dass welche Schraube welchen Abdruck hat?
Ja, also ich sag mal, da ist wichtig, dass man pragmatisch vorgeht. Ja, also genau. Bis ins kleinste Detail lohnt sich sehr wahrscheinlich nicht zu gehen. Aber was haben wir gemacht? Wir haben zum Beispiel dann auch ein repräsentatives Produkt genommen und haben gesagt, wir konzentrieren uns jetzt auf die Hauptkomponenten. Jetzt, wenn ich den Roboter hernehme, dann sind es Stahlgussteile, wir haben Getriebe, Motoren, wir haben Kabel, aber auch Plastikteile. Die kann man alle dann durchgehen, ja, und wir brauchen Gewichte, wir brauchen die Rohmaterialien dazu. Aber wenn es dann in die ganzen Details geht, dann haben wir tatsächlich gesagt, gut, da nehmen wir pauschal noch was mit drauf. Und ausgehend vom Gesamtgewicht des Roboters haben wir dann die Verteilung gemacht, sodass ich dann sagen kann, okay, in dieser Traglastklasse ist der Material Share so und so und den wende ich dann an für die Roboter in der Traglastklasse. Ich habe den für alle Traglastklassen ausgerechnet, um auch festzustellen, dass der Unterschied dann gar nicht mehr so groß ist. Ja, es ist der Anteil Stahl wird immer größer. Und das ist auch der Hauptanteil, das muss man auch mal sagen. Aber man soll sich definitiv nicht im Detail verlieren.
Nee, nicht auf Schraube, sondern auf Traglastklasse. Das ist wieder ein Wort, was ich gelernt habe. Vielen Dank dafür.
Ja, genau.
Und du sagst, also die Abweichungen sind relativ gering.
Die sind tatsächlich gering, weil ja, es ist klar, es ist am Ende ist es der Unterschied von der Größe, das ist das Gewicht. Ja. Die Komponenten sind sehr ähnlich. Und wir haben auch die Transporte mit dazu gerechnet für den Product Carbon Footprint. Da sind wir dann auch in die Details gegangen und gesagt, okay, wurden die Teile hergestellt? Wie sind die Transportwege? Und haben das dann auch für dieses repräsentative Produkt pro Traglastklasse ausgerechnet.
Ja, klar. Und diese Daten nutzt dann ein Vertrieb und dann auch schlussendlich der Kunde, um dann zu sagen, ja, das Produkt, das hat den PCF.
Richtig.
Ich kann das auch vielleicht vergleichen mit den Konkurrenz- oder Wettbewerbsprodukten und sagen, okay, vielleicht sind die ein bisschen nachhaltiger, vielleicht kaufen wir die dann doch ein.
Ja? Genau. Also das wird tatsächlich gemacht und deswegen, wenn diese Anfrage kommt, dann bin ich auch mit dabei bei den Kundengesprächen und mir ist es dann immer wichtig, dass ich tatsächlich dann auch den Fokus drauf legt, ja, wenn ihr die Daten vergleicht, dann bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, sondern schon drauf schauen, naja, was haben wir jetzt mit einbezogen in den Product Carbon Footprint, was hat der Wettbewerber mit einbezogen, dann gibt es Unterschiede aufgrund der Emissionsfaktoren, also da gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten, das Ganze noch zu unterscheiden. Und das gebe ich dann schon immer mit, dass man da wirklich genauer hinschauen muss.
Ja, klar, weil es wird oft Äpfel mit Birnen verglichen. Ich habe ja in einem Refurbishing-Unternehmen gearbeitet, da haben wir auch repräsentative Geräte genommen, die auch den Carbon Footprint ausgerechnet und dann, wir sind ja sogar so frech hingegangen, ich weiß gar nicht, ob Emco das erlaubt, die Daten den Kunden, Einsparungen den Kunden zuzurechnen, das war damals noch möglich. Ich weiß, wie gesagt, keine Ahnung, ob das noch geht. Und da haben wir uns wirklich, und da haben wir gemerkt, dass die Wettbewerber nachzogen. Und wir waren eine kleine Bude mit 250 Leuten. Und da waren globale Konzerne, die gesagt haben, das machen wir jetzt auch. Also das war schon spannend, wie man auch durch so ein Added Value dem Kunden gegenüber plötzlich den Wettbewerb auch aktivieren sieht. Weil dann sagt der Kunde, Moment, die haben mir das geschickt. Warum schickst du mir das nicht auch? Warum hast du diese Daten nicht? Und das ist natürlich spannend und das ist ein wirklicher Wert. Deshalb kann ich das schon verstehen.
Ja. Richtig, klar.
Aber gib mir mal so ein bisschen Einblick. Wenn du so ein PCF machst, wir wollen jetzt nicht in die super Details gehen, aber Wo zieht ihr auch so die Grenzen, wo ihr sagt, okay, ne, das Werkstor, das schneiden wir ab, oder wie viele Datenpunkte sind dahinter? Also gib mir mal so ein bisschen so einen Einblick, so ein Gefühl dafür, wie tief ihr geht, weil es hat ja möglicherweise auch einen Einfluss auf andere Stakeholder, die sagen, naja, ach super, du hast das, können wir noch optimieren.
Ja.
Ne, das hat ja nicht nur beim Kunden Mehrwert, sondern auch vielleicht in der Produktinnovation oder sonst irgendwas.
Ja, richtig. Also wir machen zum einen Cradle to Gate. Das sind die Daten, die meistens die Kunden interessieren. Wir rechnen aber auch die Nutzungsphase aus und wirklich auch von Cradle to Grave. Das sind zwar Daten, die extern jetzt nicht unbedingt verlangt werden, weil das können Sie sich ja selber dann ausrechnen, wie die Nutzungsphase tatsächlich ist. Aber für uns ist es schon von Wert, weil wir dann auch wissen, okay, das ist der Carbon Footprint, mit dem der Kunde rechnen muss. Wie stehen wir da auch im Vergleich zu Wettbewerbern? Und es war schon spannend auch rauszufinden, dass wir die TCO-Betrachtung, wenn wir einfach mal darauf schauen, wie viel verbraucht ein Roboter, der ungefähr im Durchschnitt 15 Jahre läuft beim Kunden an Energie. Und da haben wir festgestellt, wenn man eine Berechnung macht mit durchschnittlichen Energiekosten, dann ist das oft der größere Teil als das initiale Investment.
Ja, klar. Ja. Und das rechnet der Kunde ja auch oft mit ein, ne? Also, ne, ich kaufe mir ein Gerät und dann überlege ich, wenn ich das wirklich 15 Jahre benutze und das Gerät jeden Tag hunderttausende Mal oder ich weiß nicht wie oft, sehr, sehr oft die gleiche Bewegung macht, verbraucht es ja auch viel und dann das muss ich ja mit einrechnen.
Ich war überrascht, dass das oft nicht gemacht wird. Ja, es ist oft nur das initiale Investment, das zählt und nicht die Nutzungsphase. Insofern bin ich gespannt, ob oder wann sich das dann ändern wird.
Lustigerweise habe ich das gerade aus der Bauindustrie gehört, wenn die öffentliche Hand einkauft, dann ist es Abteilung 1, die Straße, Schiene hat und bezahlt. Der Service ist eine andere Abteilung, mit anderer Budgettopf, deshalb reden die ja auch nicht miteinander. Und dann gibt es diejenigen, und du sagst es gerade, to the grave, wenn du wieder Abbau. Und die ganzen Unternehmen sagen, hey, wenn ihr den Lebenszyklus kaufen würdet, dann würdet ihr merken, dass die nachhaltigen Produkte viel besser sind, tausend und günstiger, als wenn ihr das singulär betrachtet. Ne? Ist das bei euch auch so?
Ja, es ist tatsächlich so, dass viele Einkaufsabteilungen, die sind incentiviert auf das initiale Investment. Und was danach passiert, ist am Ende dann egal.
Ne? Komisch, ne? Aber vielleicht macht man das im Haushalt auch so. Ich habe neulich einen Kühlschrank gekauft. Da habe ich auch den ganzen Lebenszyklus mal geguckt. Ich habe nicht to the grave geguckt, weil das Ding läuft ja ewig, ist meine Vermutung. Ja. Also ich finde es wirklich spannend, dass du sagst hier, der Vertrieb ist plötzlich, oder der Kunde, damit der Vertrieb ein Stakeholder geworden. War das denn auch in der Produktentwicklung, dass ihr da einen Rückschluss geschlossen habt, wo die gesagt haben, du willst an der Stellschraube, da haben wir noch zu viel Emissions oder vielleicht auch soziale Einflüsse, wo wir sagen, okay, da müssen wir mal ein bisschen mehr drauf achten. Gibt es diesen Loop wieder zurück zum Anfang?
Also ich muss sagen, dass wir in der Entwicklung glücklicherweise schon das Thema zum Beispiel Energieeffizienz schon sehr lange auf der Agenda haben. Das ist auch stark getrieben durch große Kundengruppen. Entsprechend ist es tatsächlich auch ein Wert, den wir schon seit vielen Jahren mitgeben müssen bei Ausschreibungen. Ne? Das heißt, wie hoch ist denn eigentlich der Energieverbrauch, wie er am Ende dann mit reinzählt oder auch nicht, das ist dann eine andere Frage. Aber das ist, sage ich mal, da haben wir schon ganz viel gemacht. Wenn man sich jetzt die Modelle anschaut von einer Robotergeneration zur nächsten, dann konnten wir über die letzten, ich würde mal sagen, mehr als 20 Jahre, sind es tatsächlich -50, -60% der Energie, die reduziert, also Energy Consumption, die reduziert werden konnte. Da ist viel passiert, aber irgendwann ist auch Schluss. Also mit diesen Reduzierungsraten kann man natürlich nicht mehr rechnen. Am Ende, der Roboter wird weiterhin aus Stahlgussteilen gebaut und das braucht am Ende einen gewissen Energiebedarf.
Ja, klar. Das ist ja der Klassiker. Ne? Aber, und das, was ich so schön finde, ne, ihr seid ja eine, ich vermute mal, ingenieurlastige Organisation. So. Ja. Die denken das schon mit. Also das ist in Fleisch und Blut, wie du sagst. Ne? Energie ist einfach schon immer ein Thema gewesen oder sehr, sehr lange, weil es einfach Und das macht man ja oftmals aus der eigenen, man will ja selber wenig einsetzen und dann ja vielleicht auch dem Vertriebsargument sagen, ja, du, das verbraucht auch noch wenig.
Richtig.
Ja, also das ist schon eingebaut, das hat nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, also vielleicht schon, aber eher Nutznießer.
Ja, am Ende, wenn man überlegt, was ist denn Nachhaltigkeit auch, ja, es ist Dinge effizienter machen, effizienter gestalten. Insofern, es ist nichts Neues, sondern in vielen Teilen hat man das ja sowieso schon sehr lange mitgedacht.
Genau. Und wir haben jetzt über, erstmal kurz über dich geredet, aber dann ja vor allen Dingen über, ich sag mal, das Reporting, die Daten, die Stakeholder, die Daten-Values, die ja entstehen. Und wenn du das mal so in einen Satz, was bringt dir das Reporting?
Also zum einen die Transparenz, die ist so wichtig, weil erst dann kann ich identifizieren, wo setze ich an, welche Stellschrauben habe ich, damit man es einfach auch aufzeigen kann, ja, das sind, da stehen wir, und das ist einfach die Basis alles, ja, also für alles, wo ich jetzt, was ich jetzt in den nächsten Jahren auch plane, und dann glaube ich auch, dass durch diese Regulatorik, durch die CSRD ist nochmal ein richtiger Booster entstanden. Ja, wir haben vorher alle danach geschrien, wir brauchen einen einheitlichen Standard. Jetzt haben wir einen einheitlichen Standard, damit wir vergleichbar sind. Das ist zwar auch an der einen oder anderen Stelle wieder nicht recht, aber prinzipiell ist es schon gut, dass wir einheitlich berichten, vergleichbarer werden. Also das würde ich mal sagen, das hilft auf jeden Fall. Und dann natürlich auch in Richtung Stakeholder, die sind auch dankbar dafür, ja, wenn man die Daten schon geliefert bekommt in einem Bericht. Und ich kann darüber auch sicherstellen, dass weltweit die Kollegen was an der Hand haben, ja, und dass sie nicht selber was generieren müssen. Und ich kann sozusagen One Voice to the Customer sicherstellen. Ja, dass es nicht jeder seine eigenen Daten generiert, sondern ja, wir haben einen Bericht, da steht alles drin und das kann verwendet werden.
Ich merke, du bist, wir müssen dir mal so ein Hoodie besorgen, ein CSRD-Hoodie. Nee, also das ist auch das, warum wir sprechen, weil ich mit dir sprechen wollte, weil du so, dass das so positiv belegst, ich höre wenig Last. Es war wahrscheinlich ein krass anstrengendes Zeit. Das, also,
ja, anstrengend war es wohl, aber am Ende muss man auch sagen, ja, das ist einfach mal ein Peak. Das ist bei allen Themen, die neu eingeführt werden, das ist nicht nur die CSRD, ja, das ist einmal ein Peak und dann, wenn man das geschafft hat, dann ist es auch, ja, dann rollt das weiter. Dann habe ich ein Update, ich schaue, wo diese Verbesserungen sind. Aber dieser initiale Effort, den ich hatte, ja, der ist dann auch wieder gut. Ne?
Und wenn du jetzt jemand, wir haben ja ganz viele Zuhörerinnen, das sind ja alles Fachkollegen, jemand was an die Hand geben würdest, der diesen Peak ja noch vor sich hat. Die stehen so vor dem Mount ESRS, ja, und gucken da so hoch und denken, was würdest du, stehst an der Bergspitze, vielleicht, oder ne, im Basislager 3, was würdest du denen runterrufen?
Also zum einen würde ich sagen, dringend starten, aber keine Panik bekommen, ja, es geht alles. Es finden sich Lösungen und ich würde auch sagen, was sehr, sehr hilfreich ist, wenn man sich untereinander austauscht. Also gerade in der Nachhaltigkeits-Community, das ist echt immer sehr hilfreich, wie wir uns gegenseitig unterstützen und rausfinden, ja, wie habt ihr denn dieses Problem gelöst? Ja, das ist absolut Gold wert.
Ja, ich fahre heute Nachmittag zu 150 Nachhaltigkeitsverantwortlichen, verbringe ein ganzes Wochenende mit denen. Netzwerk ist das. So, also das ist ja auch das, warum ich diesen Podcast mache, wo ich denke, hey, jeder von uns hat so ein brutales Wissen und das aufzubohren und zu sagen, hey, guck mal, das ist auch das, der Grund, warum wir das hier machen, ja, und ich komme jetzt langsam zu Ende, weil irgendwie, ich finde, das hat so gerade so einen schönen Ausklang, aber ist es für dich, ist Reporting, ist es eher für dich ein Steuerungsinstrument, ein Kommunikationsmittel oder ist es Pflicht und Kür? Was ist dieses ganze Thema für dich?
Ich würde sagen, dass es alles ist von den drei Themen. Ja, ich brauche das Reporting, indem ich transparent natürlich darstelle, wo wir stehen, für die Steuerung. Ja, das ist definitiv so. Und die Kommunikation, wie ich auch schon sagte, ja, es ist auch wichtig, dass wir einen Bericht haben, den wir nach außen geben können, der sowohl den externen Stakeholdern hilft, als auch intern die Kollegen, die so froh sind, ja, wenn Kundenanfragen kommen, ach Mensch, wir haben da ja einen ausführlichen Bericht und alle sind am Ende happy, das ist schon, ja, da freuen wir uns dann auch, wenn es wirklich gebraucht wird und dringend, also wirklich auch dringend benötigt wird. Ja, es wird erwartet von uns, dass wir dazu Stellung nehmen, dass wir uns, ja, dass wir uns diesem Thema überhaupt annehmen, dass wir Verantwortung hier übernehmen.
Ich möchte da nichts hinzufügen. Ich möchte nur einmal kurz noch einen Zukunftsblick wagen. Mhm. Wie stelle ich mir denn dein nächstes Jahr vor? Um einmal so ein, was hast du vor? Was bringt das weitere Funkeln in deinen Augen?
Ich werde mich jetzt noch weiter konzentrieren, die Prozesse zu verbessern, die Datenqualität zu verbessern. Und ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, was ist am Ende Nachhaltigkeit, was effizienter gestalten. Und genau da will ich auch hin, ja, also intern noch effizienter zu werden, mehr Awareness zu schaffen, auch intern, ja, damit wir dann sagen, okay, wir machen das, es ist mir klar, warum wir das machen und auch weltweit das Thema, also einfach weiter vorantreiben intern. Es ist an der einen oder anderen Stelle mühsam, aber Schritt für Schritt, ja, das kennt jeder Nachhaltigkeitsmanager, ist es einfach notwendig. Und ich glaube, wir Nachhaltigkeitsmanager zeichnen uns dadurch aus, dass wir ein unglaubliches Durchhaltevermögen haben.
Ich glaube, das ist so die nächste große Welle. Resilienzkurse für Nachhaltigkeitsmanager. Nicht durchdrehen, leicht gemacht. Ich habe wieder so viel mitgenommen. Was war das? Traglastklasse?
Richtig, genau.
Wie das Wort Frontzahntrauma, das habe ich vorletzte Woche gelernt. Das hat mich auch sehr verwirrt. Aber vielen Dank für deine Einblicke. Ich vermute, ich hoffe, du bist sehr ansprechbar. Du hast es selber angesprochen. Leute, geht auf Kerstin zu. Die hat so ein Funkeln im Ohr. Ich sage, seit 41 Minuten wird mir hingegen gefunkelt. Das ist wunderbar. Vielen Dank für dein Wissen. Und danke, dass du das so vorantreibst. Ich glaube, ihr habt auch einen riesen Impact. Und bis bald.
Danke dir, hat Spaß gemacht und viel Erfolg noch. Bis dann.
Danke.